Das war eine Breaking News. Steuersünder Uli Hoeneß. Man konnte sich nicht vorstellen, dass er, der ja auch Auswüchse des Kapitalismus vorher kritisiert hatte und ein großes Vorbild für viele Menschen war, dass der kriminell war.
Ich habe tausende Briefe gekriegt. Das steht in totalem Kontrast zu den Berichten, die Land auf, Land ab über mich verfasst wurden. Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
Und nach der Vorspeise saß ich plötzlich neben Uli Hoeneß und habe natürlich dann die Chance ergriffen und mit ihm über diese Zeit geredet. Das war ungefähr anderthalb Jahre, nachdem er draußen war. Er hat da schon sehr eindringlich drüber gesprochen, hat ihm gesagt, das war eine Krisensituation, die ihn im Nachhinein stärker gemacht hat.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute muss ich eine kurze Warnung vorweg schicken. Falls ihr Fans des FC Bayern München seid, dann könnte diese Episode vielleicht ein bisschen schwer zu ertragen sein. Auf uns trifft das aber nicht zu. Oder Kajan, für welchen Verein schlägt denn dein Herz eigentlich?
Mein Herz schlägt für Werder Bremen. Das ist momentan ein bisschen schwierig, weil sie in der Bundesliga relativ weit unten stehen. Letzte Saison musste sehr gezittert werden, dass sie nicht absteigen. Aber bei den Fußballern ist es ja, den Fußballfans ist es ja so, dass man dann ja auch loyal und treu seinem Verein beiseite steht.
Du hast da sogar in der Jugend gespielt, ne?
Ja, mein Traum war einmal Fußballprofi zu werden. Das hat sich dann ja, wie wir heute wissen, nicht bewahrheitet. Aber es war so, dass ich in der Tat mit 12 Jahren bei Werder Bremen in der Jugend gespielt habe, glaube ich mit bis 15, 16, dann hat man schon gemerkt, dass das Talent für ganz oben nicht reicht. Aber es war eine super spannende Zeit. Du hast dann als Jugendlicher gegen Vereine wie Bayern München oder Inter Mailand gespielt. Und was besonders toll und faszinierend war, ich durfte bei vielen Bundesligaspielen als Balljunge dabei sein und war den Stars ganz nah.
Cool. Also ich kann zur vollen Transparenz auch mal vorweg schicken. Ich bin auch kein Fan des FC Bayern. Ich bin tatsächlich hinterm Stadion des SC Freiburgs aufgewachsen. Also bei uns hat man den Torjubel auf dem Balkon gehört. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr ahnt es schon. Heute geht es um einen Kriminalfall im deutschen Fußball. Wir sprechen heute über den Steuersünder Uli Hoeneß, der im Jahr 2013 sich selbst angezeigt hat. Und in dieser Folge sprechen wir eben darüber, wie es dazu kam, wie diese Schicksalstage abgelaufen sind, als noch niemand wusste, dass bei ihm sogar eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Wir werden aber auch darüber sprechen, was für eine Person Uli Hoeneß ist, denn er galt ja lange als die Mutter Teresa vom Tegernsee und auf einmal ist dieses Idol abgestürzt und war quasi die Persona non grata in der Öffentlichkeit. Bevor wir aber loslegen, müssen wir uns jetzt erst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsjournalistin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter. Nochmal Hallo auch an dich.
Hallo Hanna.
Kajan, kannst du uns diese Schicksalstage im Frühjahr 2013 nochmal in Erinnerung rufen? Du warst damals ja noch bei der Bild am Sonntag und hast das ziemlich genau mitbekommen, wie diese Nachricht auf einmal einschlug vom Steuersünder Uli Hoeneß. Wie war das damals?
Also ich kann mich natürlich noch daran erinnern, das war ein Samstag, als die Vorabmeldung von Focus kam. Ich hatte ja vorher bei Focus gearbeitet und zwei meiner früheren Kollegen hatten diese tolle Exklusivgeschichte gemacht und dann kam diese Vorabmeldung rein und am Samstag haben wir immer die Sonntagszeitung fertig gemacht und da wird immer ein gewisser Teil ist da schon fertig und ein anderer Teil wird noch aktuell gemacht und wir haben quasi das ganze Heft umgeschmissen, weil das war eine Breaking News. Steuersünder Uli Hoeneß, der Mann, der für viele eine Leitfigur war, auch für andere eine Hassfigur, aber man konnte sich nicht vorstellen, dass er, der ja auch Auswüchse des Kapitalismus vorher kritisiert hatte und ein großes Vorbild für viele Menschen war, dass der Steuertricksereien gemacht hat, dass der kriminell war und das war eine Riesensensation. Das war fast so, als wenn der Papst beim Bordellbesuch erwischt worden wäre.
Ich habe auch ein paar Schlagzeilen von dem Tag mitgebracht. Ihr bei der Bild am Sonntag, ihr habt das vergleichsweise humorvoll aufgeschrieben. Schlagzeile Uli, du Tor. Das ist natürlich mit ein bisschen Schmunzeln. Es gab aber auch wesentlich härtere Stimmen. Also die Taz zum Beispiel hat getitelt Der Sturz des Sittenpredigers. Das Handelsblatt schrieb Hoeneß, ein Vorbild im Abseits. Und die FAZ hat sogar sein vorläufiges Ende schon ausgerufen. Die titelten das Ende des Patriarchen. Also das war wirklich eine Nachricht, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und auf einmal war diese moralische Figur Uli Hoeneß angezählt. Es gab aber nicht nur diese Stimmen aus der Presse, sondern es hat sich auch die Politik in dieser Causa zu Wort gemeldet. Die SPD hat danach zum Beispiel gefordert, dass man jetzt doch bitte mal das Steuerrecht ein bisschen mehr verschärfen sollte. Aber auch die Bundeskanzlerin hat sich zu Wort gemeldet über ihren Sprecher und wirklich einen bemerkenswerten O-Ton geliefert. Den hören wir uns jetzt an.
Viele Menschen in Deutschland sind jetzt enttäuscht von Uli Hoeneß. Die Bundeskanzlerin zählt auch zu diesen Menschen. Die Enttäuschung ist natürlich bei jemandem, der auch für so viel Positives steht, umso größer.
Das war Steffen Seibert, der Sprecher von der Bundeskanzlerin.
Das zeigt natürlich auch die Dimension dieses Falles, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass Angela Merkel in ihrer Kanzlerschaft sich schon mal zu einem Steuersünder geäußert hat.
Ja, das ist echt total bemerkenswert. Wir müssen aber auch nochmal darüber sprechen, wie sich das denn überhaupt angebahnt hat. Denn der Tag, an dem diese Nachricht einschlägt, das ist, glaube ich, im späten April des Jahres.
Genau, im April 2013 war das.
Aber dieser Skandal, der brodelte schon länger und es gab sogar auch einen Artikel schon aus dem Januar, in dem es ein bisschen sich angedeutet hat, dass da was hochkommen könnte.
Also im Nachhinein betrachtet muss man wirklich sagen, dass Uli Hoeneß damals zwischen Januar und April, als es bekannt geworden ist, schon dramatische Wochen erlebt hat, die die Öffentlichkeit ja damals gar nicht mitbekommen hat. Also die Situation war folgende. Uli Hoeneß hatte ja ein Konto bei der Schweizer Bank Vontobel eingerichtet, schon Mitte der 70er Jahre, und hat dann Anfang der 2000er Jahre auf diesem Konto massiv gezockt und hat dort auch Gewinne gemacht. Er hat hohe Verluste gemacht, aber hat auch Gewinne gemacht, und dieses ganze Konto hat er dem deutschen Finanzamt nicht genannt. Und das war natürlich Steuerhinterziehung. Das wusste er auch, und er hatte lange Zeit auf das deutsch-schweizerische Steuerabkommen gehofft, um die ganze Sache irgendwie elegant und ruhig zu erledigen, dass es keiner mitbekommt. Ende 2012, also wenige Monate bevor die ganze Geschichte bekannt geworden ist, ist dieses deutsch-schweizerische Steuerabkommen am Widerstand des Bundesrates und insbesondere der SPD gescheitert. Und damit war klar, oh, mit der Geschichte kommt er nicht mehr raus.
Denn dieses Abkommen, das hätte ihm ja ermöglicht, da quasi straffrei rauszukommen. Es hätte ihm sogar Anonymität ermöglicht. Er hätte da eine gewisse Summe X zahlen, nachzahlen können. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen und die Presse hätte davon nie erfahren.
Genau, es gibt tausende von Fällen, wo überhaupt nicht bekannt wird, weil das Steuergeheimnis ist etwas, was sehr geschützt wird in der Öffentlichkeit und wo Journalisten auch sehr große Schwierigkeiten haben, daran zu kommen, wie bei anderen Verbrechen, wo die Staatsanwaltschaft sich dann auch dazu äußert. Das ist beim Steuergeheimnis sehr wichtig. Also dieses Steuerabkommen war ein Schuss, den er frei hatte, der war weg. Und dann kam der 15. Januar 2013. Und an diesem Tag, das muss man sich mal von der Dramatik überlegen, hatte Uli Hoeneß ein Mittagessen mit der Kanzlerin. Mit Angela Merkel tauschte er sich häufig aus. Er hat auch immer wieder gesagt, dass er ein großer Fan von Angela Merkel ist. Uli Hoeneß war ja auch oder ist ja auch jemand, der sich immer wieder zu politischen Dingen geäußert hat. Sehr ungewöhnlich für Sportler und da auch Stellung bezogen hat. Sehr CSU-nah. Also Mittagessen mit der Kanzlerin. Dann ist er nachmittags in seinem Hotel in Berlin und bekommt den Anruf seines Vontobel-Bankers. Der sagt, ah, da hat ein Journalist sich erkundigt nach einem Konto und das ist ihr Konto und er ist schon auf der Spur. Und da ging es um dieses Konto, dass da große Beträge, Millionenbeträge drauf sind, und der Journalist, das ist der Sternjournalist Johannes Röhrig, ein sehr guter, geschätzter Kollege, der hatte einen Tipp bekommen, dass es sich um dieses Konto handelt, wo sehr viel unversteuertes Geld drauf sind, Millionenbeträge. Er hatte auch die Kontonummer schon. Und er wusste, dass es um eine Fußballgröße aus Deutschland geht. Er wusste aber nicht, dass es Uli Hoeneß ist. Der Vontobel-Banker unterrichtet also Uli Hoeneß darüber, dass es jetzt erste Spuren gibt zu diesem Konto. Hoeneß hatte noch einen Schuss frei, das war eine Selbstanzeige, nachdem das Steuerabkommen gescheitert ist. Und diese Selbstanzeige, das muss man sich so vorstellen, da muss man alles aufschreiben, die Hosen runterlassen, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man nur diese Steuer nachzahlt und dann straffrei davonkommt. Diese Selbstanzeige muss allerdings top sein. Da hat man nur einen Schuss frei, die muss richtig gut sein, da muss alles drin sein. Und dann hat Uli Hoeneß seinen Steuerberater angerufen, dann hat er noch einen früheren Steuerexperten im Ruhestand angerufen. Der Mann, der als Fußballmanager die besten Trainer geholt hat, die besten Spieler für Millionen Gagen geholt hat, hat in diesem privaten Match, was er gemacht hat, die schlechteste Amateurmannschaft aufgestellt, die man sich vorstellen konnte. Das waren zwei, die mit diesem Fall völlig überfordert waren. Einer von denen ist dann am nächsten Tag in die Schweiz geflogen, hat ein paar Bankunterlagen von der Vontobel Bank geholt, ist zurückgekommen und dann haben sie schon am übernächsten Tag die Selbstanzeige beim Finanzamt in Miesbach abgegeben. Das war ein Schnellschuss, der sich im Nachhinein als fataler Fehler erwiesen hat.
Aber man muss auch nochmal so als Kontext dazu sagen, der Grund, warum er da so eine, ja, wie du sagst, Amateurmannschaft aufgestellt hat, ist ja, der war extrem unter Druck. Am 15. bekommt er diesen Anruf und weiß, oh je, da wird demnächst was im Stern erscheinen. Und das war dann ja auch so. Am 16. erschien dann das im Stern. Und daraufhin haben sie sich ja dann den Entschluss gefasst, okay, Selbstanzeige ist der einzige Weg, wie du da jetzt wieder rauskommst.
Aber es war ja nicht sein Name im Stern. Also es war sozusagen, in seine Richtung ging das. Und er hatte natürlich Angst, dass im nächsten Schritt auch sein Name bekannt wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die Geschichte wurde damals auch unter Kollegen heiß diskutiert, weil das natürlich ein total spannender Fall ist. Da geht es um eine Fußballgröße. Aber in den Wochen da drauf, ich glaube nicht, dass jemand da so drauf gekommen wäre, wenn er möglicherweise nicht diesen Schritt gemacht hätte mit der Selbstanzeige. Aber das ist reine Spekulation.
Ja, heute wissen wir ja, dass es... oder vermuten wir zumindest, dass der Johannes Röhrig, der vom Stern wahrscheinlich einen heißen Tipp bekommen hat, denn man weiß im Nachhinein, es war keine Steuer-CD, auf der der Hoeneß drauf war. Aber das wusste Hoeneß damals nicht. Die waren ja da sehr gut im Umlauf, 2012 vor allem, diese ganzen Steuer-CDs, da hatten ja sehr viele Leute kalte Füße. Naja, und dann kam es eben zu dieser Selbstanzeige und da habe ich mal einen Ausschnitt von mitgebracht, weil man schon im ersten Satz hört, dass die total unter Stress stehen. So, also das Dokument ist dem Gerichtsurteil angehängt, deswegen liegt uns das auch vor und ist überschrieben mit der Zeile Selbstanzeige gemäß Abgabenordnung für die Jahre 2001 bis 2010, also 9 Jahre insgesamt. Sehr geehrte Damen und Herren, namens und im Auftrags unseres oben genannten Mandanten zeigen wir für die Jahre 2011 bis 2010 bisher nicht erklärte Gewinne und Verluste aus Einkünften, aus Kapitalvermögen und Spekulationsgeschäften an. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, genau hingehört habt, dann habt ihr gehört, dass schon im ersten Satz, es ist das vierte Wort, ein Schreibfehler drin ist. Da steht nämlich namens und im Auftrags unseres Mandanten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert, da muss natürlich im Auftrag stehen. Aber uns kommt es jetzt auch nicht hier auf eine Grammatikarbeit an, sondern das ist ja ein juristisches Dokument. Und so ein Flüchtigkeitsfehler passiert Anwälten natürlich im Normalfall eigentlich nicht. Deswegen ist das schon echt wirklich bemerkenswert. Da hört man einfach schon raus, das war extreme Hektik und wie sagt man?
Die standen unter Druck, standen massiv unter Druck.
Ja, ganz genau. So diese Selbstanzeige, und da werden wir, glaube ich, später vielleicht auch nochmal ein bisschen detaillierter draufkommen, die wird das Gericht später nicht als wirksam einstufen. Und deswegen beginnen jetzt auch noch weitergehende Ermittlungen. Und deswegen kommt es dann am 20. März 2013 zu einer Hausdurchsuchung bei Uli Hoeneß am Tegernsee, die ihn, wie er dann später sagt, komplett überrascht hat. Also der dachte mit dieser Selbstanzeige, das war's jetzt. Jetzt ist die Sache gegessen. Jetzt warte ich, bis da ein Brief kommt und ich von allem irgendwie entlastet werde. Aber das war überhaupt nicht so. Und dieser Morgen des 20. März, es läuft wirklich total dramatisch ab. Er beschreibt das später in einem Zeitinterview, Kajan, und das habe ich mal mitgebracht, weil das ist einfach diese Szenenbeschreibung, die Uli Hoeneß da selbst macht, hört sich an wie in einem Krimifilm.
Sehr spektakulär, ja.
Also er sagt dann selbst, bis zum 19. März war ich fest davon überzeugt, dass ich durch die Abgabe meiner Selbstanzeige und die Bezahlung der Steuerschuld keine Strafverfolgung befürchten muss. Das haben wir gerade vergessen zu sagen. Er hat 10 Millionen schon mal als Vorabzahlung spontan damals überwiesen. Dann sagt er weiter, am 20. März änderte sich dann mein Leben, morgens um 7. Da läutete es an der Tür in meinem Haus am Tegernsee. Ich war im Bademantel und da stand die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Da begann die Hölle für mich. Er beschreibt dann, dass dann 2, 3 Staatsanwälte dort sind, einige Polizisten. Es war relativ diskret. Die Medien haben davon auch nicht erfahren, bis eben zu dieser Vorabmeldung, die du vorhin beschrieben hast.
Die war aber 4 Wochen später.
Genau. Also 4 Wochen lang hat davon niemand erfahren, weil die eben relativ diskret vorgegangen sind. Uli Hoeneß sagt selber, die Durchsuchung war ruhig und sauber. Sie nahmen Computer und Handys mit und suchten Bankunterlagen. Sie zeigten mir den Durchsuchungsbeschluss und den Haftbefehl und sagten, ich solle meine Taschen packen. Sie nahmen mich mit. Einer meinte, denken Sie vor allem an Ihre Tabletten. Die gingen davon aus, dass ich länger im Gefängnis bleiben würde. Es war eine Szene wie im Tatort. Und tatsächlich wird er dann auch nach München ins Justizgebäude gebracht und dort dem Haftrichter vorgeführt, muss aber zu seinem Glück nicht in Haft, weil der Richter entscheidet, es besteht offenbar keine größere Fluchtgefahr. Er zahlt eine Kaution von 5 Millionen und dann ist erstmal 4 Wochen Ruhe, bis die Medien davon erfahren. Bevor wir jetzt nochmal auf den Menschen Uli Hoeneß zu sprechen kommen, was mich an dieser Anbahnung dieses Skandals immer wieder beschäftigt, ist, woher kam eigentlich der entscheidende Tipp? Also wer hatte eigentlich ein Interesse daran, den Uli Hoeneß da ins Messer zu liefern? Denn das war ja offenbar jemand aus seinem Umkreis oder aus dem Umkreis der Bank, der einem Journalisten den Tipp gegeben hat. Weil dieses geheime Konto in der Schweiz, das war ja nur eine Nummer. Das wusste eigentlich niemand, dass der das hatte. Das hat er nur selbst gewusst und seine Familie.
Also ich habe natürlich die beiden Kollegen, die Geschichte damals im Fokus gemacht haben, auch gelöchert. Aber als gute Journalisten verrät man natürlich seine Informanten nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht die Bank war, die die undichte Stelle war, weil die hat ja jahrzehntelang stillgehalten. Es war ein relativ großer Kreis in Bayern, der informiert war. An Steuerfahndern, Staatsanwaltschaft, Polizei, Politik. Ministerpräsident Seehofer wurde auch über den Fall unterrichtet. Das ist in solchen Fällen so. Und deswegen war der Kreis da relativ groß. Und dann war es ja auch klar, dass bei Uli Hoeneß das nicht unter der Decke bleibt. Also, dass er davon ausgehen konnte, dass dieser Fall niemals bekannt wird, das ist natürlich völlig naiv. Es hat 4 Wochen gedauert, bis es bekannt geworden ist. Und dann ist es natürlich mit aller Wucht gelaufen und da hat natürlich dann die ganze Medienmaschinerie gearbeitet, weil es natürlich auch ein spektakulärer Fall war, ganz klar. Und wenn man sich die Person Uli Hoeneß, auf die wir jetzt kommen, anguckt, dann weiß man auch, warum es natürlich die Schlagzeilen mit dieser Geschichte dann voll produziert worden sind.
Der hat ja eigentlich ein total ambivalentes Bild in der Öffentlichkeit schon davor. Auf der einen Seite wird ihm ja als Spitzname nachgesagt, er sei die Abteilung Angriff des Bayern Münchens, also aggressiv, kampflustig, jemand, mit dem man nicht so gut Kirschen essen kann. Auf der anderen Seite hängt ihm dieser Spitzname nach, die Mutter Teresa vom Tegernsee, jemand, der total fürsorglich ist. Deswegen müssen wir an der Stelle nochmal, glaube ich, ein bisschen zurückspulen zur Kindheit und zum Werdegang von Uli Hoeneß, um zu verstehen, wie es so diese zwei Seiten von ihm gab und wie die entstanden sind und was ihn da geprägt hat. Kajan, du bist ja der Ältere von uns beiden. Ich habe dir vorab schon gesagt, du bist ja sowas wie ein Zeitzeuge. Ich habe jetzt die Ära Hoeneß nicht mehr mitbekommen, du aber schon. Was weiß man über den? Wie ist der groß geworden?
Also Uli Hoeneß ist in Ulm aufgewachsen. Die Eltern hatten eine Metzgerei, in der er auch mitgearbeitet hat. Hat wohl sein Vater damals auch schon Tipps gegeben, wie man die Würste noch besser vermarkten könnte. Er hat ja interessanterweise 1985 dann eine eigene Wurstfabrik aufgemacht. Also er stand da hinter der Kasse, war sehr interessiert an den Geschäften, die da abgegangen sind. Und er war gleichzeitig ein besessener, ehrgeiziger Fußballer. Er war kein Franz Beckenbauer oder kein Günther Netzer. Damit will ich sagen, er war jetzt nicht mit dem größten Talent aller Zeiten gesegnet, aber er hatte einen unglaublichen Ehrgeiz und hat trainiert wie ein Verrückter. Und seine große Stärke im Fußball war dann, er war sehr schnell, sehr athletisch und sehr torgefährlich. Er ist dann 1970 zu Bayern München gekommen, da war er gerade mal 18 Jahre alt und hat in der folgenden Zeit die großen Jahre von Bayern München miterlebt. Mit Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, die einen oder anderen werden sich vielleicht daran erinnern. Und dann ist er sehr erfolgreich in jungen Jahren geworden. Er ist 1972 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister geworden, 1974 Weltmeister, hat mehrere Meistertitel mit Bayern München errungen. Der war mit 22, das muss man sich mal vorstellen, im Alter von 22 Jahren hatte der schon alle großen Titel errungen, nämlich deutscher Meister, Europameister und Weltmeister.
Hat der damals schon so polarisiert? Also hättest du dir sein Poster ins Zimmer gehängt oder war der klar so Abteilung FC Bayern lieber nicht?
Nein, man hat schon gemerkt, dass er so seinen eigenen Kopf hat von den Aussagen, die er hatte, aber es war noch alles relativ dezent. Und dann kam etwas, was für eine Sportlerkarriere natürlich fatal ist. Du bist relativ früh ganz berühmt, so wie Götze, der das große WM-Tor 2014 geschossen hat und kurz danach abgestürzt ist. Uli Hoeneß hat 1975 eine sehr schwierige Knieverletzung gehabt. Knorpelschaden im Knie. Er konnte dann noch ein bisschen weiterspielen, aber er ist nie wieder zu seiner alten Form zurückgekehrt. Und er musste dann 1979, also im Alter von 27 Jahren, seine Karriere beenden. Und das ist natürlich ganz bitter für einen, der so ein erfolgreicher Fußballer ist. Und er hat schon in der Zeit, in der er als Fußballer aktiv war, ein großes Interesse für Geschäfte rund um den Fußball gezeigt.
Und man muss auch sagen, damals war es ja noch nicht so wie heute, dass du als Fußballer auch gleichzeitig oftmals Unternehmer bist, dass du vielleicht deine eigene Marke vermarktest oder so, sondern damals hing ja vielen an, nicht viel im Kopf zu haben. So, das war ja so der Prototyp des Fußballers, nicht viel im Kopf, aber dafür in den Füßen. Bei Uli Hoeneß war das aber nicht so. Das muss man schon nochmal sagen, der stand dadurch ja auch ein bisschen heraus.
Auf jeden Fall. Und er hat dann wirklich das Fußballbusiness eigentlich richtig in Deutschland erfunden. Also als er 1979 Manager von Bayern München geworden ist, da war das noch nicht so ein großer Wirtschaftsfaktor. Da muss man sich das so vorstellen, dass die Haupteinnahmequellen, die ja heute eher die TV-Einnahmen sind, waren damals die Zuschauereinnahmen. Und er ist dann in die USA gereist, sehr visionär, und hat sich angeguckt, was machen die da in Sachen Merchandising. Und hat ein Fanartikel-Imperium quasi mit Bayern München aufgebaut und hat den Club professioneller, wirtschaftlich ausgerichteter gemacht, sehr erfolgreich gemacht und gilt als Vordenker für die Fußball-Bundesliga und war da wirklich sehr stark einer, der den Fußball geprägt hat, der ihn wirtschaftlicher gemacht hat und der ihn zu einem Business gemacht hat, so wie wir es heute kennen.
Was ich auch erstaunlich finde an Uli Hoeneß von damals, sind diese Anekdoten, wie er sich selbst vermarktet hat, noch bevor er im Alter von 27, in diesem wirklich extrem jungen Alter, der jüngste Manager aller Zeiten wurde bei einem Bundesligaverein. Da gibt es doch diese eine Anekdote, dass er an Fans quasi Tickets verkauft hat, um bei ihm zum Frühstück zu Besuch zu kommen, damals in seiner Doppelhaushälfte. Und ich habe auch später gelesen, er hat sogar versucht, seine eigene Hochzeit für irgendwie, ich glaube, 75.000 D-Mark oder so zu vermarkten. Also unglaublich, wie weit das auch ins Private dann reinging.
Ja, er war unglaublich geschäftstüchtig und hat versucht, überall Geld rauszuholen, was ihm ja auch teilweise von seinen Gegnern vorgeworfen worden ist. Aber er hat immer Bayern München im Blick gehabt und hat dort etwas geschaffen, was heutzutage man auch so sehen muss. Bayern München war damals eine gute Mannschaft, aber es gab auch Spitzenclubs wie HSV oder Werder Bremen, die auch oben mitgespielt haben. Und Bayern München ist die Mannschaft gewesen, die über die letzten Jahrzehnte wirklich konstant an der Spitze geblieben ist. Und das ist natürlich mit seinem Verdienst, weil er immer wieder neue, gute Spieler geholt hat. Und er hat dann sich auch wirklich wie ein Patriarch, muss man wirklich sagen, um diese Spieler gekümmert und um den Verein gekümmert. Und ich glaube, das ist etwas, wo er eine sehr hohe emotionale Bindung zu den Fans von Bayern München gehabt hat. Weil man muss sich ja vorstellen, entweder hasst man Bayern München oder man liebt Bayern München. Und dieses Freund-Feind-Denken, das hat Uli Hoeneß total noch stärker produziert, weil er auf der einen Seite wie ein Patriarch sich um seine eigenen Leute gekümmert hat, aber auf der anderen Seite die Gegner draußen, ob es der HSV ist oder Werder oder andere, die nicht zum Bayern München gehört hat, die hat er aggressiv attackiert.
Auf seine alten Tage ist er ja dann auch ein bisschen gemäßigter geworden. Also den Uli Hoeneß, den wir heute kennen, da muss man noch, glaube ich, ein paar Gänge hochschalten, um sich vorzustellen, wie er halt in den 80er, 90er, Anfang der 2000er so war.
Und dann kommt natürlich auch etwas hinzu, wenn du als Sportler aktiv bist, dann weißt du halt, dass du immer mit Sieg und Niederlagen zu tun hast. Also du feierst die Siege, aber es kommen auch wieder Niederlagen. Das heißt, du musst auch immer wieder aufstehen und wenn es Rückschläge gibt, und da ist der Sportler natürlich auch von der Psyche ganz anders drauf ausgerichtet, dann muss er sich auch wieder neu stabilisieren. Und dann ist natürlich etwas bei Uli Hoeneß auch gewesen, diese Nahtoderfahrung, die er hatte. Dass er bei einem Flugzeugabsturz als einziger überlebt habe. Ich glaube, das war 1982. Mhm. Ein wahnsinniges Erlebnis. Da ist er mit drei anderen zusammen zu einem Spiel geflogen. Die Maschine ist abgestürzt. Die drei, das waren alles Freunde von ihm, sind alle umgekommen. Und wie durch ein Wunder hat er als einziger mit relativ überschaubaren Verletzungen überlebt. Und das sind natürlich so besondere Erlebnisse, die einen dann noch einmal krisenfester machen, denke ich, weil es sind einfach Rückschläge, Es sind einschneidende Erlebnisse. Das prägt natürlich einen Charakter.
Ich habe die Bilder auch gesehen. Da sieht man auf einer Wiese so ein Trümmerteile, wo man nicht ahnt, dass da irgendjemand lebend rausgekommen ist. Das war so ein kleines Leichtbauflugzeug, das dann wirklich komplett zerstört war. Noch eine Frage zur Person Uli Hoeneß. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass er sehr fixiert auf Geld ist, gleichzeitig aber auch sehr großzügig ist, die Mutter Teresa vom Tegernsee. Was glaubst du oder was sagen auch Weggefährten, was ist sein Motiv? Ist das Gier, dass er da so ehrgeizig ist oder ist das was ganz anderes?
Also ich glaube, dass viele Sachen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, kann man bei Uli Hoeneß nicht so richtig zuordnen. Auf der einen Seite sagen langjährige Weggefährten, er ist treu, zuverlässig, großzügig, seine Gegner stufen ihn ein als aggressiv, arrogant und jemand, der alle nur platt machen will und auch geldgierig ist. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass wir insbesondere Prominente, wo wir auch einen öffentlichen Eindruck haben, in eine bestimmte Schublade packen. Mhm. Wir haben vor 2 Folgen hier über den Tengelmann-Milliardär Karl-Erich van Haupt gesprochen. Einige von unseren Zuhörern werden sich sicherlich daran erinnern. Mhm. Und da war es auch so, da gab es dieses öffentliche Bild eines seriösen Geschäftsmannes, der sich glücklich mit seiner Familie präsentiert hat. Und dann kam heraus, dass er über Jahre eine Geliebte gehabt hat und seinen Bruder bespitzelt hat, also dunkle Geheimnisse gehabt hat. Und Uli Hoeneß hat auch dunkle Geheimnisse gehabt. Und vermutlich haben viele Menschen dunkle Geheimnisse. Und bei den meisten Menschen werden diese dunklen Geheimnisse aber nicht bekannt. Und das dunkle Geheimnis von Uli Hoeneß war diese Zockerei. Und das ist bekannt geworden und das hat ihn natürlich vom Image her massiv geschadet.
Neben dem Mensch- und Fußballgott Uli Hoeneß gibt es auch noch den Zocker Uli Hoeneß, der eigentlich ganz lange unbekannt war der Öffentlichkeit. Und wo dann die Details erst durch den Prozess der Steuerhinterziehung und dann durch das relativ detaillierte Urteil, das später auch veröffentlicht wurde, bekannt wurde. Und darauf schauen wir jetzt. Wir gehen zurück ins Jahr 2014, ist der 13. März. Wir sind im Saal 134 im Landgericht 2 München und der Richter spricht sein Urteil. Was war das für ein Urteil? Erinnerst du dich noch?
Ja, das war ja auch der ganze Prozess. War ein Wahnsinn damals, weil das waren wenige Tage nur im März bei der Beweisaufnahme und erst während des Prozesses, was sehr ungewöhnlich ist, ist die ganze Dimension der Steuerhinterziehung erst klar geworden. Am Anfang war er angeklagt wegen 3,5 Millionen Euro und nach 3 Tagen waren es plötzlich 28,5 Millionen Euro. Das war eine Wahnsinnsdimension, die da plötzlich abgespielt hat und der Hintergrund war halt, dass Uli Hoeneß lange Zeit die ganzen Belege von der Schweizer Bank nicht an die zuständige Steuerfahndung gegeben hat. Und das hat er erst wenige Wochen vor dem Prozess gemacht. Man muss einen Satz zum Hintergrund wissen. Hoeneß hat dieses Konto eingerichtet, hatte immer einen direkten Draht zu seinem Banker und hat nie irgendetwas Schriftliches verlangt. Der wusste immer aber, wie der Depotstand ist, wie viele Millionen drauf sind. Zwischenzeitlich waren da 350 Millionen auf diesem Konto. Dann waren aber auch wieder riesige Verluste drauf. Aber es gab keine Dokumentation. So wie wir unsere Kontoauszüge auch immer wieder einsehen können oder auch digital einsehen können oder nach Hause geschickt bekommen, das hatte Uli Hoeneß bei diesem Konto nicht. Und bei der Selbstanzeige hat er dann nur die Jahresendstände bekannt gegeben und nicht alle steuerlich relevanten Vorgänge, also die ganzen Gewinne, die da produziert worden sind. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis alle Unterlagen da waren. Erst wenige Wochen vor dem Prozess im März 2014 hat er der Steuerfahndung Rosenheim einen Stick gegeben mit den ganzen Unterlagen von der Schweizer Bank. Da waren dann 52.000 Einzelbelege drauf, die eine Steuerfahnderin aus Rosenheim dann mit ihrem Team kurz vor dem Prozess ausgewertet hat. Und da wurde erst das ganze Ausmaß dieser Steuerhinterziehung klar. Und dann wurden aus diesen 3,5 Millionen plötzlich 28,5 Millionen Steuerhinterziehung.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man muss sich das so vorstellen. Also Uli Hoeneß, der ist dafür bekannt, dass er, oder sagt er zumindest über sich selbst, nicht mal weiß, wie man einen Computer anschaltet. Das heißt, das ist kein Techniktyp. der hatte einen Börsenpager dabei. Das sieht man auch teilweise auf Fotos. Sogar Wegbegleiter beschreiben, wie er im Mannschaftsbus schon als Spieler damals und als Manager diesen Börsenpager immer dabei hatte. Und über den hat er eben geguckt, was er macht und Aufträge quasi
die
an
Kurse.
Seinen...
Er hat die Kurse. Er hat dort die Kurse gecheckt mit dem Börsenpager und ansonsten war er technisch nicht besonders beschlagen. Er konnte nicht mal Online-Banking, hat er gesagt, sondern er hat die Kurse gesehen und hat dann Orders an seinen Banker telefonisch bei der Vontobel Bank durchgegeben.
Und übrigens, das ist eigentlich auch noch ganz witzig, wenn ihr mal nach Börsenpager googelt oder auch bei Bing oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine guckt, um mal zu sehen, wie dieses Gerät aussieht, dann werdet ihr ganz viele Bilder von Uli Hoeneß finden. Weil das anscheinend irgendwie in der Berichterstattung auf einmal der Börsenpager so ein großes Thema war. Das ist ganz witzig. Genau, also Uli Hoeneß, es wird klar durch diesen Prozess, dass er ein unglaublicher Zocker ist. Es geht dabei teilweise um Einsätze im zweistelligen Millionenbetrag.
Ja, und unglaublich viele Deals am Tag. Das waren zehntausende Deals in den ganzen Jahren. Also die Hauptjahre waren 2002 bis 2006. Aber er hat dann teilweise bis zu 100 Deals am Tag gemacht, hat insbesondere in Währungen investiert. Dollar, Yen, hat darauf gewettet, dass sie steigen, dass sie fallen. Sehr komplizierte Devisenspekulation und sehr hochriskante vor allen Dingen. Und er hat auch viel Geld dabei verloren. Und diese Zockerei hat er dann ja auch gesagt, dass er eigentlich davon kuriert sei, angeblich. Und da gibt es ja diese Passage, sehr interessante Passage in dem Zeitinterview, wo er sagt, ja, er war damals ein Zocker und er war möglicherweise auch ein Stück süchtig, aber er ist mittlerweile kuriert. Und dann sagt sein Sohn Florian, der bei dem Interview dabei sitzt, das sieht unsere Familie nicht so. Das heißt, das war ein massives Problem natürlich auch in dieser Familie, dass sie gesehen haben, das war ja kein Geheimnis.
Um es beim Namen zu nennen, Spielsucht.
Darum Spielsucht, geht's, ja. Genau, er ist spielsüchtig. Oder war spielsüchtig. Ob er es heute nicht mehr ist, kann ich nicht einschätzen. Ich fand es sehr interessant. Vor 2-3 Wochen gab es ein Heimspiel, kleiner Sidekick, gab es ein Heimspiel von Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Und beim VfL Wolfsburg ist VW ja der große Sponsor. Und der VW-Chef Herbert Diess war bei diesem Spiel dabei. Und der sitzt übrigens auch im FC Bayern Aufsichtsrat. Und der Diess hat dann nach dem Spiel ganz stolz gepostet auf LinkedIn, dass er Uli Hoeneß jetzt auch in VW-Aktien investiert hätte und da auch eine mögliche Zukunftsträchtigkeit gesehen hat. Das heißt, das Thema Aktien beschäftigt den Uli Hoeneß bis heute. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Prozess 2014, weil der hat es wirklich in sich.
Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, das Urteil, das dann ergeht, sind 3 Jahre und 6 Monate Haft.
Genau. Und es war halt so, dass viele Experten davon ausgegangen sind, dass er in Haft kommt, weil diese Selbstanzeige, die war halt nicht wirksam. Das war ein bisschen zusammen, ich habe ja vorhin von der Amateurmannschaft gesprochen und das war halt ein bisschen zusammengedrechselt, das Ganze. Aber das war keine richtige Selbstanzeige, wo man alle steuerlich relevanten Vorgänge dokumentiert hat. Das hat man dann ja auch an der neuen Dimension gesehen. Also von daher hat man damit gerechnet, dass er nicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Die juristischen Experten, er selber, war bis zum Schluss, bis zum Urteil, davon überzeugt, dass er nicht in den Knast muss. Weil in seiner Wahrnehmung war es so, ich habe doch die Selbstanzeige gemacht. Und jemand, der eine Selbstanzeige macht, der kommt doch nicht in den Knast. Wenn ich die Selbstanzeige nicht gemacht hätte, dann wüsste doch das Finanzamt gar nichts davon. Und dann hat er auch immer wieder in diesen Interviews und Statements gesagt, ja, er will das ja nicht gegeneinander aufrechnen, aber er habe ja 50 Millionen Euro Steuern in den letzten Jahren gezahlt und er hat auch ganz viel gespendet. Und das ist dieses typische Denken eines Patriarchen. Ich habe ganz viel der Gesellschaft gegeben. Und ja, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, also aus seiner Sicht, aber dafür muss ich doch nicht gleich so büßen. Das ist ein anderes Gerechtigkeitsempfinden, was Uli Hoeneß dort artikuliert hat.
Kannst du dich noch erinnern, welches Medienecho es dann auf dieses Urteil gab?
Das Medienecho auf das Urteil war vor allen Dingen davon geprägt, dass man gesagt hat, es gibt keinen Promi-Bonus. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, das war für die Steuergerechtigkeit auch ein wichtiger Schritt. Interessanterweise gab es in der Zeit auch sehr viele Leute, die dann auch eine Selbstanzeige gemacht haben, weil sie dann doch ein bisschen Angst gekriegt haben, dass es ihnen ähnlich geht mit ihren Schweizer Geheimkonten. Und die Reaktion von Hoeneß danach, die hat ihm, glaube ich, viel Respekt eingebracht. Weil ich kann mich noch daran erinnern, direkt nach dem Urteil hat sein Anwalt gesagt, dass sie natürlich in Revision gehen. Und Hoeneß hat dann mit seiner Familie entschieden, dass er nicht in Revision geht und die Strafe annimmt und das am nächsten Tag dann auch per Statement rausgegeben. Und da haben, glaube ich, viele gesagt, okay, das ist jemand, der steht jetzt dazu. Und er ist dann ja auch wenige Wochen später, hat er dann seinen Haftantritt gemacht. Also, dass der sich wirklich seiner Strafe stellt. Und das hat ihm wirklich, glaube ich, bei vielen Leuten sehr viel Respekt eingeflößt.
Da gibt es auch noch so eine berühmte Szene von der Hauptversammlung des Bayern München im Jahr 2014. Die habe ich auch mal mitgebracht, wo Uli Hoeneß nochmal auf die Bühne geht und sagt, es tut mir leid, aber das war es noch nicht. Und er sagt auch, und das ist wirklich dann sehr aufschlussreich, dass es die Hölle für ihn gewesen ist und dass er lieber nicht in Revision geht und direkt in Haft geht, als diese Zeit in der Spekulation und der Berichterstattung über ihn und seine Familie mit Paparazzis vor dem Haus, als diese Zeit noch länger auszusitzen. Und da hören wir jetzt einmal rein.
Aber ich möchte zum Schluss eines sagen. Ich habe tausende Briefe gekriegt. Das steht in totalem Kontrast zu den Berichten, die teilweise Land auf, Land ab über mich verfasst wurden. Es ist eine klare Diskrepanz zwischen dem Mann auf der Straße, den Fans, den Mitgliedern und dem, was über mich geschrieben wurde. Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, der den Leuten Geld vorenthält. Ich will mich nicht sauberer machen, wie ich bin. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei 3 Millionen Verlust gemacht und werde jetzt circa 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Ich werde das tun und ich werde für alles gerade stehen. Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht.
Ja, da hört man im Hintergrund die Standing Ovations, denn die Fans vom FC Bayern, die sind ihm treu. Die sind ihm treu ergeben, trotz dieses Urteils, trotzdem, dass jetzt alles auf dem Tisch ist und trotzdem, dass er jetzt als Star des deutschen Fußballs hinter Gittern kommt. Das gab es ja eigentlich so auch noch nie, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Nein, aber das passt ja in das Bild, was wir vorhin besprochen haben, dass er halt diese Leute, die ihm zur Seite gestanden haben, die ihn als zuverlässig, treu und großzügig erlebt haben, dass er sich um die wie ein Patriarch ja auch gekümmert hat, dass die ihm dann auch die Treue gehalten haben, weil sie eine sehr emotionale Beziehung haben. Fußball ist ja sowieso sehr emotional. Und sie sehen in Uli Hoeneß denjenigen, der den FC Bayern groß gemacht hat. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir diese Geschichten damals recherchiert haben, da gab es ja auch immer die Diskrepanz zwischen den Sportkollegen, also den Sportjournalisten und den Wirtschaftsjournalisten. Weil die Sportjournalisten, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber die waren natürlich auch teilweise da sehr nah dran und waren auch sehr viel emotionaler dran und sagten, na, der Uli, das kann doch nicht sein, dass der Uli, die duzen sich ja alle, die meisten Sportjournalisten mit den Fußballern, das kann doch nicht sein, dass der Uli so etwas gemacht hat und der Uli ist doch in Ordnung, der hat doch immer das gespendet. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern an die Diskussion mit dem einen oder anderen Kollegen vom Sport, der dann auch dem Uli quasi solidarisch da zur Seite gestanden hat. Und diese Geschichte ist natürlich etwas Besonderes, dass die Bayern-München-Fans ihn damals gefeiert haben. Auch der Aufsichtsrat übrigens, sehr interessant. Im Aufsichtsrat sitzen ja sehr viele Wirtschaftsgrößen. Der Telekom-Chef, der VW-Chef. Damals saß auch noch der frühere VW-Chef Winterkorn, über den wir hier auch schon mal berichtet hatten, drin. Auch ein Dutzend von ihm. Und selbst diese DAX-Größen, die ja auch Compliance-Vorschriften haben, haben Uli Hoeneß beiseite gestanden. Und das ist schon etwas Besonderes, was es so noch nie gegeben hat und vermutlich auch nie wieder geben wird.
Es gab ja sogar auch Leute, die ihn dann im Gefängnis besucht haben. Denn 2014 tritt er dann seine Haftstrafe an in der JVA Landsberg. Da haben wir auch ein paar Bilder hier jetzt vorliegen, die beschreibe ich mal. Also die JVA Landsberg, ich finde, von außen sah die ein bisschen aus wie so ein Schloss oder so. Mhm. Also ein sehr historisches Gebäude. Von innen natürlich aber nicht. Also von innen sind das so lange Gänge und so Lichthöfe innen drin, die so ein bisschen aussehen wie in amerikanischen Gefängnisshows. Zumindest hat es mich daran erinnert. Und es gibt auch Bilder von den Zellen. Man weiß jetzt nicht genau, in welcher Zelle Uli Hoeneß gewohnt hat. Er hat auch in unterschiedlichen Zellen gewohnt. Er musste zuerst mit einem Mitbewohner dort unterkommen. Das ist so üblich, ja, weil die Justiz eben ausschließen will, dass sich die Leute in den ersten Tagen was antun. Und später kam er dann in eine Einzelzelle. Auf dem Bild sieht man, die ist sehr klein. Das sind so 8 bis 10 Quadratmeter. Es ist eine Toilette in der Ecke und ein Waschbecken drin. Und die Insassen haben zudem noch so ein Bett, das so ein bisschen aussieht, ehrlich gesagt, wie eine Koje, wie was von der Holzklasse vom Kreuzfahrtschiff kennt oder so. Und ein Schrank und einen Schreibtisch. Aber mehr ist das nicht. Also sehr, sehr spartanisch. Und da muss er dann die nächsten 3,5 Jahre verbringen. So sah es zumindest am Anfang aus. Er bekommt dann aber auch eine, wie sagt man?
Eine Hafterleichterung hat er dann bekommen, weil er sich gut geführt hat. Und dann ist er nach einem gewissen Zeitraum, ist er dann in eine andere JVA verlegt worden und war dann Freigänger. Er konnte dann nur am Tage hat er dann gearbeitet, interessanterweise in der Nachwuchsabteilung bei Bayern München. Da hat er dann, man muss ja einen Job vorweisen können, Bayern München hat ihm dann einen Job gegeben. Und dann ist er wieder abends zurückgekommen und hat da übernachtet. Dann hat er auch immer mal wieder Hafturlaub bekommen. Es haben ihn sehr viele Leute besucht im Gefängnis. Spieler von Bayern München, wie zum Beispiel Ribéry oder der damalige Trainer Pep Guardiola. Sein Freund Günter Netzer hat ihn besucht, natürlich Karl-Heinz Rummenigge und andere FC Bayern-Größen.
Am Anfang war das aber gar nicht so einfach. Also zumindest laut offiziellen Angaben oder der gesetzliche Anspruch ist, glaube ich, ein Besuch pro Monat. Und in der JVA Landsberg waren es am Anfang 2x2 Stunden pro Monat. Also es ist tatsächlich auch eine begrenzte Ressource, dieser Besuch.
Genau, und er hat auch am Anfang war es besonders streng, weil als er gerade reingekommen ist, hatte, glaube ich, seine Frau Geburtstag einige Tage später, die wollte er anrufen, dann wurde ihm gesagt, nein, das ist nicht gestattet. Also da hat er schon natürlich die ganze Härte bekommen. Und was natürlich auch sehr spektakulär war, dass versucht wurde zu erpressen, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Nämlich ein vorbestrafter Krimineller hat ihm eine Nachricht geschickt, dass er im Gefängnis sich auf sehr schwierige Zeiten einstellen muss. Und wenn im Gefängnis es ihm besser gehen soll, dann soll er Summe X zahlen. Ich glaube, es waren 200.000 oder 300.000 Euro.
So ein klassisches Schutzgeldszenario.
Schutzgeldszenario, aber sehr amateurhaft gemacht. Hoeneß hat dann sofort die Polizei eingeschaltet. Es gab eine Geldübergabe und dieser Hobby-Erpresser ist dann gefasst worden, ist dann auch verurteilt worden. Also natürlich haben dann auch einige Häftlinge haben auch versucht, die Informationen zu verkaufen über die Haft. Also das war sicherlich keine einfache Zeit für ihn, aber er hat sie durchgestanden und hat dann wegen guter Führung ist ihm dann ein großer Teil der Strafe erlassen worden, was aber meiner Meinung nach kein Promi-Bonus war, sondern damit zu tun hat, dass er sich da wirklich gut verhalten hat.
In 7 der insgesamt 21 Monate war er in Haft. Die 14 Monate, die 14 übrigen, hatte er ja als Freigänger absolviert. Wie kann man sich diesen Alltag dort in der JVA Landsberg vorstellen? Weißt du da was drüber?
Ja, er hatte einen Job in der Kleiderkammer und hat sich dann darum gekümmert, dass alle Häftlinge da vernünftig ausgestattet sind. Das war der Job dort, bevor er diesen Freigang hatte und hatte damit natürlich einen geregelten Arbeitsablauf. Und er hatte übrigens auch einen kleinen Fernseher in seiner Zelle und da konnte er dann auch das ein oder andere Bayern-Spiel, wenn es denn im Free-TV übertragen wird, sich anschauen. Und er hat wohl auch sehr viele Briefe ins Gefängnis bekommen, konnte aber nicht alle beantworten. Das ist auch schwierig, Briefe rauszuschreiben. Also da gab es schon so einen gewissen Alltag. Er hat auch dann Bücher gelesen, wie zum Beispiel die Biografie von Steve Jobs. Aber es war natürlich eine Zeit für jemanden, der es gewohnt ist, einen großen Club, ein Unternehmen zu leiten, den Fußball zu dirigieren, da plötzlich auf 8 Quadratmetern eingeengt zu sein. Ein Drama, über das er danach auch immer mal wieder berichtet hat. Und was ich sehr interessant fand, ich habe ihn dann Ende 2016 per Zufall bei einer Veranstaltung getroffen. Das war der 80. Geburtstag meines früheren Fokus-Chefredakteurs Helmut Markwort, der übrigens auch zu den Dudes-Freunden, zu diesem Netzwerk von Hoeneß, zu diesem bayerischen Netzwerk gehört. Und bei diesem Geburtstag war es dann so, dass nach jedem Gang der Platz gewechselt worden ist und nach der Vorspeise saß ich plötzlich neben Uli Hoeneß und habe natürlich dann die Chance ergriffen und mit ihm über diese Zeit geredet. Das war ungefähr 1,5 Jahre, nachdem er draußen war. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, Man hätte ja auch sagen können, ich kenne sie nicht und ich rede da jetzt nicht rüber und lasse mich in Ruhe. Sondern er hat da schon sehr eindringlich drüber gesprochen, hat ihnen gesagt, das war eine Krisensituation, wo er glaubt, dass sie ihn im Nachhinein stärker gemacht hat.
Hast du dich denn eigentlich offenbart als ein Journalist, der auch die ein oder andere Recherche über den Prozess gemacht hat, über ihn?
Natürlich, klar, ganz transparent. Und er hat aber auch wirklich da offen, relativ offen drüber gesprochen. Und er hat aber auch darüber geredet, dass ihn natürlich die Medienberichterstattung sehr zugesetzt hat. Das war schon etwas, das war der Stachel, der drin war. Das haben wir ja eben auch in dem Vortrag von ihm gehört bei der Bayern-München-Jahreshauptversammlung. Und das war etwas, wo er am meisten drunter gelitten hat, dieses öffentliche Bild. Uli Hoeneß, der früher, wie du schon gesagt hast, der war nicht mehr so Abteilung Attacke. Der war jemand, der groß anerkannt war und dann plötzlich dieses Vorbild ist zusammengebrochen und das war für ihn ganz schlimm. Aber was ich wirklich bewundernswert an diesem Fall finde, ist, dass er sich zurückgekämpft hat. Und das ist nicht vielen gelungen. Wir haben letztes Mal über den abgestürzten VW-Chef Winterkorn gesprochen, der für sein Leben lang persona non grata bleiben wird. Uli Hoeneß hat es geschafft, und das muss man schon anerkennen, sich wirklich zu resozialisieren und an diesen Platz zurückzukommen, den er sich vorher erkämpft hat. Ob das in einem anderen Unternehmen möglich gewesen wäre, mag ich allerdings bezweifeln.
Ich verstehe das ehrlich gesagt bis heute nicht. Also fassen wir mal zusammen. Uli Hoeneß, großes Idol vieler Bayern-Fans, vielleicht auch vieler Fußball-Fans, wird der Steuerhinterziehung angeklagt und auch rechtskräftig verurteilt. Er war davor, muss man auch echt ein bisschen sagen, ja schon ein bisschen Moralapostel. Er war damals kurz vor seinem Urteil in sehr vielen TV-Shows bei Günther Jauch, Anne Will oder diese Formate und ist dort auch selbstbewusst aufgetreten als jemand, der klare Ideale vertritt. Er hat auch öfters gegen Leute gewettert, die hier nicht ordentlich ihre Steuern zahlen. Er hat, glaube ich, in einer Folge von Günther Jauch, berichtige mich, wenn ich mich falsch erinnere, hat er auch mal dagegen gewettert, ja, dass man hier die Reichen ja so abstrafen würde und dass das ja der Grund sei, dass die alle auswandern. So, das war Uli Hoeneß, der wurde verurteilt, war dann im Gefängnis und trotz dieser ganzen Geschichte, die jedem anderen Unternehmer oder Manager, das zumindest beruflich das Genick gebrochen hätte, kehrt er dann wieder zurück zum FC Bayern und wird mit 97% als Vereinspräsident wieder zurück im Amt bestätigt. Böse Zungen sagten damals, na, das ist ja ein Wahlergebnis wie in der DDR, also unvorstellbar. Kajan, erklär mir das bitte. Ich bin nicht so ganz in der deutschen Fußballszene drin. Wie ist das möglich und wie hat Uli Hoeneß das geschafft?
Also ich glaube, du hast vollkommen recht. Das gibt es normalerweise nicht. Ich kann mich an keinen Steuersünder erinnern, der wieder in seinen Platz in der Gesellschaft so eingenommen hat. Schau dir mal an, es gab ja diesen spektakulären Fall mit dem Postchef Zumwinkel, wo es diese Razzia gab bei ihm zu Hause. Wo
TV. Die hatten sogar witzigerweise denselben Anwalt dann später.
Genau, und von dem Herrn Zumwinkel haben wir alle nie wieder etwas gehört, weil ein Steuersünder, dem wird es eigentlich nicht verziehen und wer überhaupt kriminell ist, im Management, also in der Wirtschaft, in Wirtschaftsunternehmen, der hat normalerweise keine Chance zurückzukehren. Hier ist die einzige Ausnahme Uli Hoeneß und es ist damit zu erklären mit der besonderen Welt des Fußballs und mit der besonderen Welt des FC Bayerns. Mir san mir, das ist der Spruch gewesen, die Bayern machen. Wir sind hier etwas Besonderes. Wir sind eine Familie. Er hat quasi als dieses Familienoberhaupt diese Familie Bayern München erst richtig erschaffen, hat sich um sie gekümmert. Und diese Familie hat ihn dann in den dunkelsten Geschichten und dunkelsten Kapiteln seines Lebens nicht im Stich gelassen. Das kann man gut oder schlecht finden. Das ist aber die emotionale Erklärung mit der Familie, die dahinter steckt.
Uli Hoeneß hat ja auch ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut. Da möchte ich zum Schluss auch nochmal drauf schauen. Also der Mann, der hat es ja geschafft, sehr viele Leute einzuschwören, dass sie ihm die Treue halten. Wie hat er das geschafft und wer gehört da zu diesem Dunstkreis alles dazu?
Ich glaube, er ist ein Menschenfänger, der Leute für sich begeistern kann. Er hat ja auch immer gesagt, dass er eigentlich der Mann für den Vertrieb ist und die Leute im Vertrieb, die können halt verkaufen. Und er konnte sich verkaufen, er konnte Bayern München verkaufen. Und als Patriarch hat er sich natürlich auch um diese Leute gekümmert und er hat diese Freundschaften gepflegt und hatte natürlich sehr viele Kontakte in der Politik. Wir haben ja über die Kanzlerin schon gesprochen, die ja dann sich über ihren Regierungssprecher plötzlich enttäuscht gezeigt hat, aber in der Politik hat er eine große Unterstützung. Dann hat er natürlich ein Unternehmen Bayern München geschaffen, wo er große Unternehmen reingeholt hat als Investoren. Und zwar Allianz, Audi und Adidas. Der frühere langjährige Adidas-Chef Herbert Heiner ist auch jetzt sein Nachfolger geworden als Aufsichtsratsvorsitzender. Und durch dieses Fußball-Business hat er sich natürlich unglaubliche Kontakte in der Wirtschaftswelt aufgebaut. Auch der Telekom-Chef Höttges ist im Aufsichtsrat drin, weil die Telekom auch zu den Sponsoren zählt. Und so hat er ein Netzwerk geschaffen, das über Bayern hinausgeht. Dann natürlich auch international mit den vielen Kontakten, die er da hatte. Und andererseits ist er auch immer jemand gewesen, der jetzt nicht abgedreht ist, der jetzt keine teuren Hobbys hatte, der keine Yachten hatte, der lange Zeit in einer Doppelhaushälfte in Ottobrunn gewohnt hat und jetzt natürlich schon in einem schönen Haus in Bad Wiessee am Tegernsee. Aber es ist nicht jemand, der in den Luxus geschwelgt hat. Sein Leben war Bayern München. Das haben ihm die Leute dort abgenommen und deswegen hat das Netzwerk ihn auch gestützt.
Du sagtest gerade Adidas. Mir ist eingefallen, ein Detail haben wir noch vergessen, das vielleicht aber unter Umständen wichtig ist, um sich eine eigene Meinung über diesen Fall zu bilden. Denn wir haben vergessen zu erwähnen, woher denn das Startkapital kam auf seinem Konto in der Schweiz bei der Vontobel Bank. Und dieses Kapital, da stammen zumindest 5 Millionen davon vom ehemaligen Adidas-Chef und Herbert Heiner Vorgänger Louis Dreyfus. Da gab es auch eine Zeit lang den Verdacht, dass das vielleicht irgendwas mit Korruption behaftet sein könnte, weil ja Adidas gleichzeitig Sponsor ist. Das hat sich aber nicht erhärtet, oder?
Ja, also es hat alles ein Geschmäckle gehabt, das muss man wirklich sagen. Weil es ging damals da um die Vertragsverlängerung von dem Ausrüster. Und der Ausrüster spielt bei einem Fußballclub wie Bayern München eine ganz große Rolle. Weil für einen Ausrüster wie Adidas oder Nike ist es wichtig, bei den Topclubs dabei zu sein. Weil das hat natürlich den Marketing-Effekt. Und in der Zeit oder rund um die Zeit, als Louis Dreyfus dem Uli Hoeneß dieses Darlehen gegeben hat, was er dann zwar zurückgezahlt hat, für seine Zockerei, waren die Verhandlungen um einen neuen Ausrüstervertrag. Und da haben Adidas und Nike konkurriert. Und Nike, das hat sich dann später herausgestellt, hatte ein deutlich besseres finanzielles Angebot Bayern München präsentiert als Adidas. Man hat dann aber den Zuschlag an Adidas gegeben. Hoeneß hat gesagt, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo Hoeneß ein Problem hat mit seinem Gerechtigkeitsempfinden. Er als Patriarch sagt, ich bin das Gesetz, ich entscheide darüber. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm viele übel genommen haben, auch außerhalb des FC Bayern, dass er bestimmte Sachen, die wirklich nicht sauber sind und die aufgeklärt werden müssten, dass er die beiseite schiebt, so nach dem Motto, nein, das war so. Und Uli Hoeneß ist sicherlich keiner, der längere Zeit bei einer Compliance-Abteilung Bestand hat.
Also ich muss sagen, ich als Nicht-FC Bayern-Fan, ich habe mich ja vorhin schon entlarvt. Für mich ist das irgendwie auch heute noch schwer nachzuvollziehen, warum so jemand dann wieder im Präsidentenamt ist. Seit 2019 ist er nicht mehr im Präsidentenamt, aber auf eigenen Wunsch ist zurückgetreten, sich zur Ruhe gesetzt. Was sagt dieser Fall eigentlich aus über den deutschen Fußball, auch über deutsche Millionenunternehmen, wie es der FC Bayern eins ist?
Also für Steuersünder ist die schlechte Nachricht, so wie Uli Hoeneß zurückzukommen, ist für die meisten nicht möglich. Für den Fußball sagt es aus, dass es eine Chance gibt, wenn du eine besondere Vorbildfunktion hast, wenn du eine besondere Leitfigur bist, dann hast du eine Chance, auch wieder zurückzukommen. Und man kann über Hoeneß sagen, was man will. Ich finde es schon sehr beeindruckend, dass sich jemand so zurückkämpft, so wieder seinen Platz in der Gesellschaft annimmt. Und er hat ja keinen dazu gezwungen, sondern die Außenumstände waren ja so. Und ein Uli Hoeneß in dieser Form, der aus dem Gefängnis wieder in seinen Job zurückkehrt, so etwas wird es, glaube ich, in der deutschen Wirtschaft und vermutlich auch im deutschen Fußball nie wieder geben.
Kajan, vielen lieben Dank für den Fall, den du heute mitgebracht hast. War wie immer total spannend. Bevor wir unsere Hörer und Hörerinnen jetzt in den Feierabend oder wo auch immer entlassen, noch ein kurzer Werbeblock. Falls ihr euch für Unternehmensgeschichten interessiert, dann will ich euch gerne einen anderen Podcast ans Herz legen von unseren Kollegen von der Gründerszene. Und zwar der Podcast So geht Startup. In diesem Format interviewen unsere Kollegen jede Woche Gründer und ihre Geschichte, wie sie auf ihre Produktidee gekommen sind und wie sie es dann zum Erfolg geschafft haben. An dieser Stelle nochmal Kaian, vielen Dank und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kaian Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.